Direkt aus Europa Nummer 357, Seite B.
Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Im Gedenkkalender ist der November der Monat der Toten. Am ersten Wochenende aller Seelen, der vergangene Sonntag war der Volkstrauertag und übermorgen folgt der Totensonntag. In diesem Jahr feiert eine Organisation ihren 90. Geburtstag, die sich die Bergung und Bestattung von Menschen zur Aufgabe gemacht hat, die in jungen Jahren gestorben, genauer gefallen sind. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, und jetzt folgen ein paar Zahlen, sorgt für 827 Kriegsgräberstätten in 45 Staaten, Europa und Nordafrika zumeist, mit etwa 2 Millionen Kriegstoten. Reinhard Führer, vormals Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, ist der Vorsitzende des Volksbundes. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Führer, 65 Jahre nach Kriegsende sollte man meinen, die Toten seien alle bestattet, von wegen. Ihre Mitarbeiter finden und bergen in jedem Jahr rund 40.000 ehemalige Wehrmachtsangehörige, überwiegend auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion. Wie geht das vonstatten?
Wir müssen natürlich erst einmal die Informationen aus der ehemaligen Wehrmachtsauskunftsstelle, das heißt der deutschen Dienststelle, auswerten. In der Zeit des Krieges wurde von den Gräberoffizieren wurden diese Informationen nach Berlin geschickt, an die Wehrmachtsauskunftsstelle, wenn Soldaten gefallen sind und sie irgendwo bestattet wurden. Es gibt in der ehemaligen Sowjetunion 116.000 solche Meldungen, verschiedene Orte, wo Soldaten der Wehrmacht begraben wurden. Und diese zu finden, das ist unsere Aufgabe.
Wie gehen die Umbetter davor?
Es ist so, dass wir natürlich erst einmal die Unterlagen der deutschen Dienststelle haben. Das sind manchmal Ortsangaben, aber wenn dieser Ort überhaupt nicht mehr existiert, weil er früher nur aus mehreren Häusern bestand, dann ist es schon schwierig. Aber wir gehen in die Dörfer hinein mit unseren Umbettern. Das sind überwiegend ehemalige NVA-Offiziere, die natürlich aufgrund ihrer Russischkenntnisse dort für uns unschätzbaren Wert haben. Sie gehen in die Dörfer und fragen die Bevölkerung nach. Es sind meistens alte Frauen, die Babuschkis, die uns die Antwort geben können und sagen, ja, an dieser Stelle war mal ein Soldatenfriedhof. Und dann beginnt die Suche mit Sonden. Und wenn man dann feststellt, dass man doch an einer Stelle sagen kann, hier ist ein Grab, dann wird exhumiert, wird ausgegraben. Und dann können wir feststellen, manchmal anhand der Unterlagen der deutschen Dienststelle, dass es sich hier jetzt um einen Friedhof handelt, bei dem meinetwegen 30 Soldaten begraben sind. Und wenn die Erkennungsmarken haben, sind sie eindeutig identifiziert. Wenn die Erkennungsmarke nicht dabei ist, aber der neben ihm liegt, die Erkennungsmarke trägt, dann kann manchmal aufgrund der Angaben eben auch dieser Tote identifiziert werden. 60% aller, die wir finden, können wir im Durchschnitt identifizieren.
Und es werden bis heute, wir haben bisher über die Sowjetunion gesprochen, auch Jahr für Jahr noch Tote aus dem Ersten Weltkrieg geborgen.
Das geschieht allerdings nicht in der normalen Suche, sondern die werden entdeckt bei Bauarbeiten, wie jetzt jüngst in dem Argonnerwald, wo 35 Soldaten des Ersten Weltkrieges gefunden wurden, die am 13. November bestattet wurden. Immerhin noch 12 Angehörige konnten für 2 der Toten gefunden werden. Die waren bei der Beisetzung dabei. Und wir haben von den 35 5 mit Erkennungsmarken. Das heißt also, wir wissen von 5 nach 90 Jahren noch, wer es ist.
Wie wichtig ist es für Angehörige, nach 65 oder 90 Jahren noch Informationen über das Schicksal des Vaters, Onkels, Großvaters, Urgroßvaters zu bekommen?
Wissen Sie, es gibt da sehr bewegende Elemente, wenn dieser junge Mensch manchmal nicht mal 20 Jahre alt gewesen ist und gefallen ist. Das war ein Riss in der Familie und das Leben ist sehr abrupt zu Ende gewesen. Das ist anders, als wenn jemand mit 80 Jahren stirbt, über den trauert man auch, aber der Schmerz ist doch nicht so groß wie bei einem jungen Menschen. Wenn dann die Angehörigen auf so einem Friedhof sind und das letzte Mal zumindest Abschied nehmen können, an der Stelle, wo er begraben ist, dann gibt es schon bewegende Momente. Da wird Erde von zu Hause mitgebracht, da wird Erde mitgenommen. Wichtig ist es, am meisten für die Menschen, dass sie einen Ort finden der Trauer und vor allen Dingen, dass der Name irgendwo erscheint. Und deshalb haben wir gerade in Osteuropa, in Russland, den Versuch unternommen, auch die Namen der Vermissten, und die wir nicht mehr bergen können, auf Stelen einzumeißeln, damit die Menschen einen Ort der Trauer haben.
Welcher war für Sie der bewegendste Moment?
Für mich war es auch ein wirklich sehr bewegender Moment, als die 86-jährige Frau Meier an einem Grab stand und ich sie nachher gefragt habe, um wen es sich denn handelt. Und sie sagte, es war meine erste große Liebe. Sie hatte nämlich den älteren Bruder dann nach dem Krieg geheiratet. Das war nicht unüblich in der Nachkriegszeit. Sie hat ihn geheiratet und als er dann vor 3 Jahren starb und wir das 10-jährige Bestehen dieses Friedhofs begangen haben, fuhr sie noch einmal in die Ukraine nach Charkow, hat die große Reise auf sich genommen, begleitet von ihrer Enkelin, gestützt mit der Krücke, war sie auf diesem Friedhof und hat gesagt, ich wollte von meiner ersten großen Liebe nochmal Abschied nehmen.
Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Wir sprechen mit Reinhard Führer, dem Vorsitzenden des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Herr Führer, für viele Kriegsteilnehmer, die mehr oder minder unversehrt aus dem Krieg heimgekehrt sind, war es früher Ehrensache, für die Gräber der toten Kameraden zu spenden. Diese Generation befindet sich jetzt im 8. Lebensjahrzehnt. Was bedeutet das für die Unterstützung ihrer Arbeit und wie sprechen Sie Kinder und Enkel an?
Es ist natürlich nach wie vor in der Bevölkerung eine große Resonanz. Wir haben ein Gesamtetat von rund 42 Millionen Euro im Jahr. 80% davon erwirtschaften wir durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und andere Zuwendungen, die wir von der Bevölkerung erfahren. Das heißt, jetzt ist in der Regel sind es die Kinder der gefallenen Soldaten, die den Hauptanteil der Spenden uns zuwenden. Die zweite Seite ist, wir haben im Jahr etwa 20.000 junge Menschen unterschiedlicher Nationen, die in unseren Jugendbegegnungsstätten oder in den Jugendlagern sich zusammentreffen, dort arbeiten, dort lernen und dann verstehen sie auch, was Krieg bedeutet. Denn oft sind eben die, die auf den Grabsteinen stehen, die dort liegen, noch jünger als sie selbst. Und das bewegt schon die jungen Menschen und so bekommen wir auch einen Zugang zu Jugendlichen. Natürlich muss man realistisch sagen, das ist ein kleiner Bruchteil von Jugendlichen, die wir erreichen. Aber dieser Bruchteil ist wichtig, weil er hat natürlich auch eine Verbreitungswirkung. Wenn ich weiß, dass ein junger Schüler mit 14 Jahren beispielsweise auf eine Kriegsgräberstätte mit einigen Tagen dort verbringt mit der gesamten Klasse, der kommt anders wieder zurück, weil er gesehen hat, was Krieg bedeutet. Man muss sich nur vorstellen, wenn Sie in Eiselstein in Niederlande sind und Sie sehen 31.000 Kreuze. Und jedes ist ein Schicksal. Dann geht das halt den Jugendlichen nicht so vorbei, sondern das bleibt auf Dauer haften. Wir haben hier bei Berlin in Halbe den größten deutschen Soldatenfriedhof in Deutschland. Über 22.000 Wehrmachtsangehörige liegen dort, aber auch sowjetische Zwangsarbeiter und Opfer der NKWD-Lager. Ein diktatorisches Regime, wie es die Nazis waren, für die ist ein Menschenleben überhaupt nichts wert, sonst würden sie nicht, und das sieht man in Halbe besonders, am 30. April noch junge Menschen im wahrsten Sinne des Wortes verheizen, indem sie noch in einen aussichtslosen Krieg schicken. Es ist klar, dass wir 60 Jahre nach dem Kriegsende, also jetzt sind es ja bald 65 Jahre, diese Aufmerksamkeit nicht mehr haben könnten. Aber ich wünschte mir für jemand anders auch, nämlich für unsere Bundeswehrsoldaten, die im Einsatz ums Leben kommen. Da ist die Aufmerksamkeit zwar einigermaßen gegeben, aber doch bei Weitem weniger. Das macht einen schon manchmal traurig, weil diese jungen Menschen haben sich das nicht ausgesucht, sondern sie gehen ihrem Befehl nach. Denn wenn sie den nicht ausführen, müssen sie den Dienst bei der Bundeswehr quittieren. Und wenn sie dann fallen in Afghanistan oder woanders, dann ist es schon wichtiger, denke ich, dass die Öffentlichkeit weitaus mehr davon Resonanz nimmt. Wir haben uns massiv dafür eingesetzt, dass die Soldaten, die im Auslandseinsatz fallen von der Bundeswehr, dass sie auch ein dauerhaftes Ruherecht erhalten. Wir wollen den Toten nicht den Angehörigen wegnehmen. Der soll auf dem Friedhof bestattet werden, wo es die Angehörigen wünschen. Aber wir wollen, dass dieses Grab ein dauerhaftes Ruherecht erhält, so wie es die Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges haben. Wir haben jetzt zumindest erreicht, dass die Bundeswehr die Kosten für die Begräbnis übernimmt, die Kosten für die Liegezeit und auch die Kosten für den Grabstein. Und ein weiteres Merkmal, was mir sehr wichtig ist, wenn die Angehörigen mit dem Wunsch einverstanden sind, dann bekommen sie auch eine Sondergrabplatte, wo drauf steht Ehrengrab der Bundeswehr. Und ich glaube, damit haben wir zumindest einen Teil dessen erreicht, was wir wollten, nämlich dieses dauerhafte Ruherecht zu sichern.
Reinhard Führer, der Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen.
Am kommenden Sonntag können Sie von 16 bis 19 Uhr live das Abschlusskonzert der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern miterleben.
NDR Kultur. Nachrichten.
19 Uhr, Berlin. In den Streit innerhalb der schwarz-gelben Koalition über längere Laufzeiten für Atomkraftwerke kommt offenbar Bewegung. In den Gesprächen im Kanzleramt sei man ein gutes Stück weitergekommen, hieß es aus Regierungskreisen. Einige Details müssten noch geklärt werden. Kanzlerin Merkel hat längere Laufzeiten von 10 bis 15 Jahren genannt. In Berlin protestierten mehrere hundert Menschen gegen die Atompolitik der Regierung. Die Polizei im Kreis Schleswig-Flensburg warnt vor bissigen Nerzen. Sie stammen aus einer Pelzfarm in Süderbrarup. Tierschützer hatten die Nerze in der vergangenen Nacht freigelassen. Die Mehrzahl von ihnen blieb allerdings auf dem Gelände und konnte von einem Mitarbeiter wieder eingefangen werden. Die Feuerwehr sammelte außerdem in der Umgebung rund 400 Tiere ein. Noch gelten aber einige Nerze als vermisst. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 150.000 Euro. Von den Tierschützern fehlt bislang jede Spur. Das waren die Nachrichten.
NDR Kultur. Gedanken zur Zeit.
Hören Sie heute einen Beitrag von Horst Mayer zum Thema Frieden schaffen, auch mit Waffen, über den Funktionswandel der Bundeswehr.
Meinen Vater besuche ich, wann immer ich ein wenig Zeit für ihn finde. Der Weg ist nicht weit bis zum Friedhof. Vater, Jahrgang 1925, ist nicht im Krieg gefallen, nur mitgemacht hat er ihn anderthalb Jahre. Er meldete sich freiwillig zum letzten Aufgebot der Waffen-SS und bezahlte dafür mit 4,5 Jahren russischer Kriegsgefangenschaft. Die Blutgruppentätowierung unter seiner rechten Achselhöhle reichte den Amerikanern, um ihn ohne große Umstände an die Russen auszuliefern. Vater dachte nicht gern an diese Zeit, er mied die Stammtische und schwelgte nicht in Veteranengeschichten. Doch bis zuletzt rumorte in ihm das Entsetzen über die Untaten des Krieges, über jene, die er erlitt und jene, die er anderen zufügte. Zwei Leben würden wohl nicht ausreichen, das zu vergessen. Ich selbst wurde 1972 dank der Hilfe meines Vaters als Kriegsdienstverweigerer anerkannt. Wenn heute Krieg und Frieden zur Debatte stehen, bewege ich mich im Gravitationsfeld solcher Erinnerungen. So vertretbar die Gründe waren, nach dem 11. September 2001 in Afghanistan zu intervenieren, um das Taliban-Regime, das Al-Qaida-Terroristen-Schutzboot, zu beseitigen, so fragwürdig ist dieser Einsatz inzwischen geworden. Doch bis auf Weiteres bleiben die Interventionstruppen in Afghanistan, darunter 4.500 deutsche Soldaten. Innerstaatlicher bewaffneter Konflikt oder schlicht und einfach Krieg? Die Veteranen und Gefallenen der Bundeswehr stellen Gesellschaft und Staat vor bis dahin unbekannte Probleme. Wie überbringt man den Hinterbliebenen eine Todesnachricht? Wie behandelt man posttraumatische Belastungsstörungen? Soll man Tapferkeitsorden verleihen? Wer wird nach welchen Regeln zur Verantwortung gezogen, wenn unbeteiligte Zivilisten von deutschen Soldaten getötet werden? Wie halten wir es mit der Anwendung militärischer Gewalt? Inzwischen kann kaum jemand die Einsatzgebiete deutscher Soldaten aus dem Stegreif aufzählen. Seit dem Ende des Kalten Krieges macht die Bundeswehr einen Funktionswandel durch, wie er radikaler kaum ausfallen könnte. Von der passiven Bündnisarmee, für die der Frieden der Ernstfall war, bis hin zu einer aktiven Einsatzarmee, für die in weltweiten Missionen immer mehr der Krieg zum Ernstfall wird. Auf die Bundeswehr kommen völlig neue Aufgaben zu. humanitäre Intervention zur Verhinderung von Völkermord, Marinepräsenz gegen Piraten und Schutz Deutschlands vor terroristischen Angriffen. Mit dem herkömmlichen Begriff der Landesverteidigung hat dergleichen kaum noch etwas zu tun. Für welche Ziele aber deutsche Soldaten in den Kampf ziehen sollen, ist weitgehend unklar. Man denke nur an den Rücktritt von Bundespräsident Köhler. Seine Bemerkungen über freie Handelswege, die militärisch zu sichern im Interesse einer großen Exportnation liegen könne, provozierten große Aufregung. Indes hatte das, was der Bundespräsident im Radiointerview andeutete, die Stabilisierung von Krisenregionen und Einsätze zur Sicherung lebenswichtiger Rohstoffe, längst Eingang in eine präventive NATO-Strategie gefunden. Doch das Nie-wieder-Krieg ist nach wie vor populär. Gut 2/3 der Deutschen sind für den Rückzug aus Afghanistan. Ohne dass die Zivilgesellschaft sich dessen versah, sind existenzielle Fragen in die deutsche Politik zurückgekehrt. Sie betreffen den Extremfall, den Politik zu verantworten hat. Die Bereitschaft zu töten und zu sterben. Die Debatte darüber hat gerade erst begonnen. Da ist zum Beispiel die Frage, ob und inwieweit Bürger in Uniform dazu verpflichtet werden dürfen, Opfer zu bringen, bis hin zum Opfer des eigenen Lebens. Müsste nicht, wer anderen das Äußerste abverlangt, am Ende etwas benennen können, für das es sich lohnte, zu sterben? Die Freiheit, den Weltfrieden, die Menschenrechte? Das Skandalöse, der Ernst und die Aktualität dieser Frage sind verstörend. Daraus speist sich das Unbehagen, das in der Debatte um den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr allenthalben zu spüren ist.
NDR Kultur. In der Reihe Gedanken zur Zeit hörten Sie einen Beitrag von Horst Mayer zum Thema Frieden schaffen, auch mit Waffen.
NDR Kultur. Deutschlandfunk.
Sechs Uhr, die Nachrichten. Der iranische Präsident Ahmadinejad hat mit seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung auch in diesem Jahr für einen Eklat gesorgt. Zahlreiche Diplomaten verließen den Saal, als er Verschwörungstheorien zitierte, nach denen die US-Regierung in die Anschläge vom 11. September 2001 verwickelt sei. Ein Sprecher der amerikanischen Delegation sagte, die Äußerungen seien ebenso widerwärtig wie wahnsinnig. Im US-Bundesstaat Virginia ist eine 41 Jahre alte Frau hingerichtet worden. Teresa Lewis starb durch eine Giftspritze. Sie hatte gestanden, vor 8 Jahren 2 Männer mit dem Mord an ihrem Mann und ihrem Stiefsohn beauftragt zu haben. Die Täter wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Es ist das erste Mal seit 100 Jahren, dass in Virginia eine Frau hingerichtet wurde. Gegen die Vollstreckung hatte es zahlreiche Proteste gegeben, weil die 41-Jährige über einen sehr niedrigen Intelligenzquotienten verfügte.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Sechs Uhr und 25 Minuten. Für Kinder kostet der Unterricht in der Schule normalerweise nichts. Wer sich dagegen als Erwachsener beruflich noch einmal fortbilden möchte, muss häufig zahlen. Weiterbildungen, Coachings oder Computerkurse kosten oft mehrere hundert Euro. Viele Erwerbstätige können die Kosten über sogenannte Prämiengutscheine deutlich verringern. Dazu der Verbrauchertipp von Katja Feller.
So, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Weiterbildung und persönlich auch alles Gute.
Dankeschön.
Antje Polko bekommt gerade ihren Prämiengutschein überreicht. Die 23-jährige Ergotherapeutin möchte sich zur Psychomotorikerin weiterbilden lassen.
Ich mache das, um Kindern im Vorschulalter zu helfen, welche Störungen haben, damit sie dann später in der Schule zurechtkommen.
Circa 300 Euro kostet normalerweise der Einstiegskurs. Doch Antje Polko zahlt nur die Hälfte. Den Rest zahlen Staat und Europäische Union über einen Prämiengutschein.
Der Prämiengutschein dient zur Ermäßigung der Kurs- und Lehrgangsgebühren um 50%, maximal aber 500 Euro. Sie müssen arbeiten und ihr Einkommen darf derzeit 25.600 Euro nicht übersteigen.
Kerstin Krüger berät in der Schweriner Beratungsstelle Angestellte und auch Selbstständige.
Also ganz wichtig ist es, dass es dem beruflichen Fortkommen dient. Eine Bürokauffrau kann sich in Sprachen qualifizieren lassen, im Bereich Marketing, also da sind die Grenzen offen.
Dabei spielt es aber keine Rolle, ob Volkshochschulkurs oder private Akademie. Jeder kann dem Berater Kursvorschläge unterbreiten. Letztendlich entscheidet aber der Berater, ob der Kurs beruflich wirklich nützlich ist. Kerstin Krüger hilft in der Beratung aber auch, geeignete Weiterbildungen zu finden, wenn man sich selbst noch nicht ganz sicher ist.
So, jetzt suche ich Ihnen drei Weiterbildungsanbieter raus.
Finanziert werden die Prämiengutscheine durch den Europäischen Sozialfonds. 45 Millionen Euro liegen dafür im Topf. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung gibt nochmal 9 Millionen Euro dazu. Für die Beratungsstellen. Circa 500 sind es deutschlandweit. Es ist noch genügend Geld bis Ende des nächsten Jahres vorhanden. Zwei Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland hätten Anspruch auf den Gutschein. Doch seit Dezember 2008 sind erst knapp 38.000 verteilt worden.
Was haben Sie für einen Schulabschluss?
Abitur.
Und Ihre berufliche Bildung?
Eine berufliche Ausbildung.
Knapp eine halbe Stunde hat die Beratung für die Wismarer Ergotherapeutin gedauert. Einmal pro Jahr kann man den Prämiengutschein beantragen, aber nur, wenn die Weiterbildung noch nicht begonnen hat.
Sie gucken einfach im Internet bei bildungsprämie.info. Dort sind alle Beratungsstellen aufgelistet. Sie suchen sich die raus, die in Ihrer Nähe ist, rufen an, vereinbaren einen Termin. Zu diesem Termin bringen Sie Ihren Personalausweis und Ihren letzten Einkommensbescheid mit. Und nach der Beratung bekommen Sie dann Ihren Prämiengutschein gleich ausgehändigt.
Prämiengutscheine und wie man damit die Ausgaben für die eigene Weiterbildung senken kann, das war der Verbrauchertipp von Katja Feller. Den können Sie, wenn Sie möchten, noch einmal nachhören unter dradio.de. Die Zeit gleich 6.29 Uhr.
Sie hörten die Morgenandacht. Es sprach Pfarrer Ulrich Beckwermert aus Osnabrück. Eine Sendung der katholischen Kirche.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Sollen die Schulen in Deutschland muslimischen Religionsunterricht stärker fördern oder eher verbieten? Viele Bildungspolitiker sind sich bei dieser Frage uneins. Überhaupt stellt sich immer häufiger die Frage, ob der Staat islamische Glaubensgemeinschaften stärker unterstützen sollte, etwa mit eigenen Feiertagen. Auch der Deutsche Juristentag, der in dieser Woche in Berlin stattfindet, hat sich mit diesen Fragen beschäftigt. Einzelheiten von Gudula Geuter.
Religion ist nicht Sache des Staates und sie braucht in der Gesellschaft ihren Raum. Darin waren sich wohl alle Teilnehmer des Deutschen Juristentages einig. Aber damit ist noch wenig gewonnen angesichts der vielfältigen Entscheidungen, die der Staat in religiösen Fragen trifft. Und trotz sinkender Akzeptanz der christlichen Kirchen weiterhin zu treffen hat, glaubt der Berliner Altbischof Wolfgang Huber.
Die Präsenz des Islam hat ja allen wieder ins Bewusstsein gehoben, was schon vorher galt. Der Satz Religion ist Privatsache. Ist falsch. Darauf gibt es in Deutschland eine sehr angemessene Antwort, indem die Ausübung der Religion, einschließlich der öffentlichen Erkennbarkeit der Religion, als Teil der Religionsfreiheit in Deutschland anerkannt wird. Und das wird von all denjenigen nicht genügend gewürdigt, die die Religion in den Bereich des Privaten zurückdrängen wollen.
Zumindest von denen, die sich auf dem dreitägigen Kongress zu Wort meldeten, wollte das freilich auch niemand. Was das allerdings heißt, wie viel religiöse Symbole etwa in der Schule erwünscht sind, hüteten sich die Juristen zu empfehlen, aus gutem Grund. Gesetze, die sich auf religiöse Fragen beziehen, seien ohnehin wenig wünschenswert, sagt der Berliner Staatsrechtler Christoph Möllers.
Wir haben erstmal in sehr vielen Dingen gar keine Regelung des Gesetzgebers, sondern eine überlieferte Praxis. Dann haben wir sozusagen Pluralisierung, dann haben wir Konflikt und dann brauchen wir in der Regel eine gesetzliche Regelung. Und dann muss man halt fragen, was ist klug? Und klug ist es, glaube ich, großherzig zu sein.
Will sagen, großherzig gegenüber anderen Religionen. Nur so könne der Staat auch Muslimen deutlich machen, dass er die Gleichberechtigung der Religionen ernst meint. Wie sehr der Staat auch gegenüber religiösen Gemeinschaften Stellung beziehen muss, zeigt nicht erst die gestrige Entscheidung des Straßburger Menschenrechtsgerichtshofs, der von staatlichen Gerichten zumindest verlangt, dass sie sehr genau hinschauen und abwägen, wenn sie über Kündigungen durch kirchliche Arbeitgeber wegen des privaten Lebenswandels des Arbeitnehmers entscheiden. Von noch größerer praktischer Relevanz sind die Fragen, in denen Staat und Kirche zusammenarbeiten müssen. Am sichtbarsten beim Religionsunterricht, der von Religionsgemeinschaften getragen sein sollte, an sich sogar getragen sein muss. Bei dem der Staat aber nicht freie Hand geben kann, eben weil der Unterricht in staatlichen Schulen stattfindet. Nur, für den Islam fehlt dem Staat der Ansprechpartner. Die Hürde, öffentlich-rechtliche Körperschaft zu werden, wie die Verfassung das vorsieht, kann derzeit keine islamische Gemeinschaft nehmen. Das spricht nicht gegen das deutsche Staatskirchenrecht, glaubt der Gutachter des Juristentages Christian Waldhoff und mit ihm der Juristentag. An das hätten sich im Übrigen auch die christlichen Kirchen anpassen müssen.
Es wäre naiv zu glauben, dass das nur eine Einbahnstraße ist. Der Staat stellt etwas zur Verfügung, die Religionsgemeinschaften nehmen das an. Sie verändern sich durch die Kooperation mit dem Staat. Sie werden ja nicht gezwungen, das zu machen, aber wenn sie es in freiwilliger Entscheidung tun, verändern sie sich auch. Das wäre auch beim Islam der Fall.
Trotzdem will Christian Waldhoff islamischen Gemeinschaften den Schritt erleichtern. Mit einer einfacheren Organisationsform für einfachere Fragen. Das Problem, auch da müssten die einzelnen Muslime sich bekennen, als Mitglieder beitreten. Und das ist ohnehin die größte Hürde. Vielleicht deshalb lehnte der Juristentag den Vorschlag mehrheitlich ab. Die iranischstämmige Islamwissenschaftlerin Hamideh Mohaghegi warnte allerdings ohnehin davor, Muslimen Druck zu machen.
Man muss einfach den Muslimen die Zeit lassen, dass sie durchaus unter sich diese organisatorische Form, die auch diese Vielfalt innerhalb des Islam berücksichtigt, auch sich Gedanken macht und auch so über theologische Diskussionen ein bisschen vorankommt.
Nur an Übergangsformen des islamischen Religionsunterrichts und an den Voraussetzungen, an Lehrstühlen an deutschen Universitäten, an einer Beförderung des Diskurses unter Muslimen müsse der Staat gerade deshalb mit Hochdruck arbeiten, sagt der Juristentag und sagt der Erlanger Islamrechtler Matthias Rohe.
Warten heißt, die Dinge treiben lassen und das heißt, dass 4 Millionen Muslime in diesem Land, vor allem auch ihre Kinder, keinen Zugang haben zu einer adäquaten Ausbildung in ihrer Religion. Das heißt, man würde eine große Chance vertun und zusätzliche Probleme kreieren.
Nicht zuletzt das Problem, dass Fundamentalisten das Vakuum besetzen.
Interessenkonflikte zwischen Religion und Staat. Gudula Geuter berichtete für uns vom Deutschen Juristentag in Berlin. Die Zeit 7:15.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 356. Seit der friedlichen Revolution in der DDR sind schon 21 Jahre vergangen. Im Oktober 1989 wurde in der ganzen DDR immer öfter demonstriert und an den Demonstrationen nahmen immer mehr Menschen teil. Aber die Sowjetunion wollte ihre Panzer nicht gegen die Demonstranten einsetzen und Soldaten und Polizisten der DDR wollten nicht auf Bekannte und Verwandte schießen. Die Bürger riefen, wir sind das Volk. Dann änderte sich der Akzent und sie riefen, wir sind das Volk. Daraus wurde dann schließlich, wir sind ein Volk. Das war das Ende der DDR und vor 20 Jahren wurde Deutschland vereinigt. Eine der Grundlagen der friedlichen Revolution war die Friedensbewegung. In vielen evangelischen Kirchen gab es regelmäßig Friedensgebete. Als 1962 in der DDR die Wehrpflicht eingeführt wurde, waren viele DDR-Bürger dagegen. Aber wer den Wehrdienst verweigern wollte, hatte große Schwierigkeiten. Dazu kamen DDR-Bürger, die in den Westen ausreisen wollten und einen Ausreiseantrag gestellt hatten. Sie wollten dafür demonstrieren. In Leipzig traf man sich montags zum Friedensgebet und danach gingen nicht alle gleich wieder nach Hause. Am 2. Oktober 1989 wurde daraus eine große Demonstration. 15.000 zogen über den Ring. Sie forderten die Polizisten auf, ihre Uniform auszuziehen und sich ihnen anzuschließen. Die Polizei der DDR nannte sich Deutsche Volkspolizei. Die Polizisten sollten das deutsche Volk beschützen. Deshalb wiesen die Demonstranten sie darauf hin, dass sie keine Feinde waren, sondern das Volk, das beschützt werden sollte. Dann kam Gorbatschow nach Berlin, um am 7. Oktober den 40. Jahrestag der Gründung der DDR zu feiern. Während der Parade hörte man manche »Gorbi, hilf!« rufen. Dann begann die große Feier im Palast der Republik, der dort stand, wo früher das Schloss war. Am Nachmittag hatten sich schon viele, einen Kilometer nordöstlich davon, am Alexanderplatz versammelt. Sie wollten zum Palast der Republik, kamen aber nicht über die Spree. Mit Blick auf die östliche Seite des Palasts der Republik riefen sie, dass sie das Volk sind und nicht die Kommunisten, die sich drinnen zu dieser Feier versammelt hatten. Sie riefen mit anderer Betonung als am 2. Oktober in Leipzig, wir sind das Volk, und sie riefen nun auch, Demokratie jetzt! Am Montag, den 9. Oktober, berichtete die Leipziger Volkszeitung, die Zeitung der Kommunisten, am Sonnabend hätte die Volkspolizei größere Ausschreitungen von Jugendlichen verhindert. Das war einer der Gründe, warum an diesem Montag nun viel mehr als am Montag davor auf die Straße gingen. Wenn es weniger als 30.000 gewesen wären, die durch ihre Anwesenheit zeigten, dass sie nicht irgendwelche Demonstranten waren, sondern das Volk, hätten die Kommunisten wohl versucht, nicht nur Polizisten, sondern auch Soldaten gegen sie einzusetzen, aber es waren viel mehr. Sie riefen immer wieder, keine Gewalt und wir sind das Volk. An diesem Tag zeigten die Demonstranten, dass man mit ihnen rechnen musste. Sie riefen die Kommunisten auf, sich endlich dem Gespräch und der Auseinandersetzung mit dem Volk zu stellen. Dadurch bekam dieser Ruf eine andere Qualität als bis dahin. Aber neu war das nicht. Schon im Sommer 1988 hatte Gerhard Schöne in vielen Städten der DDR gesungen, mit dem Gesicht zum Volke. Nun gab es überall in der DDR Demonstrationen. Am 18. Oktober kam es zu einem Wechsel an der Spitze der Kommunistischen Partei und am 4. November fand in Berlin eine offiziell genehmigte Demonstration statt, an der 500.000 teilnahmen. Da wurde nicht nur gerufen, da wurden Ansprachen gehalten. Die Regierung der DDR hatte ihren Widerstand aufgegeben, das Volk hatte gesiegt und nun war sich das Volk nicht mehr einig. Die einen wollten eine demokratische DDR, die anderen wollten ein vereinigtes Deutschland. Sie riefen nun, wir sind ein Volk. Und damit bekamen sie bei der ersten freien Parlamentswahl in der DDR am 18. März 1990 die Mehrheit. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 356. Danke.